Guten Tag. Dieser Abschnitt hat drei Teile. Sie werden drei Aufnahmen hören. Jede Aufnahme hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. In diesem Teil hören Sie eine Aufnahme über Schuluniform, die aus zwei Hälften besteht. In der ersten Hälfte hören Sie ein Interview mit Alexander, in der zweiten Hälfte hören Sie ein Interview mit Olivia. Zu jedem Text gibt es 5 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage 1 bis 10 den fehlenden Satzteil A, B, C oder D. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 10. Jetzt hören Sie den Text. Man kennt sie vorwiegend aus amerikanischen oder englischen Schulen, die Schuluniform. Über ihre Vor- und Nachteile gehen die Meinungen auseinander, so auch bei Alexander und Olivia. Erste Hälfte, Interview mit Alexander. Wie ist Ihre Meinung zu Schuluniformen?
Ich bin für Schuluniformen, besonders nach meinem Auslandsjahr in Amerika. Dort tragen die Schülerinnen und Schüler voller Stolz die T-Shirts ihrer Schulmannschaften, Clubs oder einfach ihrer Klassen. Dies trägt dazu bei, dass sie sich auch verstärkt mit ihrer Schule identifizieren und hat zudem den positiven Nebeneffekt, dass sich auch das Schulklima insgesamt verbessert.
Haben die Schuluniformen auch andere Vorteile?
Durch Schuluniformen erhöht sich die Konzentration unter den Schülern.
Aber wie wirkt es sich in der Schulumgebung aus?
Die Kleidung ist oft ein Grund dafür, dass Schüler gemobbt werden, weil sie sich beispielsweise die neueste Markenkleidung nicht leisten können. Durch eine einheitliche Schulkleidung verliert die Kleidung in der Schule den Rang eines Statussymbols. Eine Untersuchung an einer kalifornischen Schule hat darüber hinaus gezeigt, dass nach der Einführung von Schulkleidung sogar die Gewalt der Schüler untereinander und Disziplinarverstöße nachließen.
Hat das auch Auswirkungen auf das spätere Leben der Schüler?
Viele Schüler werden später im Berufsleben Uniformen tragen oder zumindest einen Dresscode einhalten müssen. Daran kann man sich ja bereits während der Schulzeit gewöhnen, zumal Schuluniformen um einiges lässiger gestaltet werden können als die meisten Berufskleidungen. Einfach ein T-Shirt mit dem Schullogo drauf oder noch einem guten Slogan. Diese Form von Schulkleidung müsste auch Gegnern gefallen, die Schulröcke und Kleider für Mädchen und Schulanzüge für Jungs als sexistisch ansehen.
Wie soll dann die Schulkleidung aussehen?
Das sollte den Schulen selbst überlassen bleiben. Am besten wäre es natürlich, wenn die Schüler selbst darüber abstimmen, welche Schulkleidung sie tragen wollen. Kritiker von Schuluniformen meinen, durch sie würde den Trägern die Möglichkeit genommen, ihren Charakter auszudrücken. Aber gelingt ihnen das wirklich nur über die Kleidung? Das fände ich ziemlich traurig. Zudem spielt sich das Leben ja auch nicht nur im Klassenraum oder auf dem Schulhof ab. Wer nachmittags die Schule hinter sich lässt, kann sich in seiner Freizeit kleiden, wie er will.
Zweite Hälfte, Interview mit Olivia. Was ist Ihre Meinung zu Schuluniformen?
Spätestens seit Harry Potter Bücher verfilmt wurden, ist jedem klar, Schuluniformen können verdammt gut aussehen. Was in der Zaubererwelt um Harry Potter elegant und fast schon elitär wirkt, lässt sich aber nicht ohne weiteres in die Realität übertragen.
Haben die Schuluniformen auch Vorteile?
Im Grunde genommen sind Schuluniformen nichts anderes als eine Einheitskleidung. Sie sollen ein Gefühl des Zusammenhaltes vermitteln.
Aber wie wirkt es sich in der Schulumgebung aus?
Unter der Annahme, dass jede Schule ihre eigene Uniform gestaltet, ergibt sich folgendes Problem. Jeder Schüler ist durch seine Schuluniform auch schnell einer bestimmten Schule zuzuordnen. Es besteht die Gefahr, dass sich die unterschiedlichen Schulformen durch die Einheitskleidung weiter voneinander abgrenzen und sich so die gesellschaftliche Kluft zwischen den verschiedenen Schulformen vergrößert.
Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür?
Einheitskleidung soll aber auch das Gleichheitsgefühl der Schüler stärken. Egal, ob reich oder arm, wenn jeder das Gleiche trägt, gibt es kein Mobbing mehr. Richtig? Falsch. Kuba ist eine sozialistische Republik. Die Vereinheitlichung der Menschen, das Gleichheitsgefühl, wird dort, im Heimatland meines Vaters, an allen Ecken und Enden gepredigt. Schuluniformen gibt es auch, ebenso wie Mobbing. Denn wenn die Kleidung keinen Angriffspunkt mehr bietet, werden alternativ einfach die Schultaschen oder die Haarbänder bewertet. Oder schlimmer noch, die Haarfarbe, die Figur, das Gesicht.
Dienen also die Schuluniformen zur Vereinheitlichung?
Neben diesen beiden großen Punkten gibt es auch ganz banale Alltagsprobleme, die gegen die Einführung von Schuluniformen sprechen. Das fängt beim Waschen der Uniform an. Die Eltern, die sich nur eine oder zwei Uniformen leisten können, müssen die Kleidung unter der Woche waschen und trocknen. Wenn die Uniformen kaputt gehen, können sich nicht alle Eltern den Neukauf leisten. Und auch in diesem Punkt zeigt sich wieder, dass Schuluniformen keine Gleichheit schaffen.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Man kennt sie vorwiegend aus amerikanischen oder englischen Schulen, die Schuluniform. Über ihre Vor- und Nachteile gehen die Meinungen auseinander, so auch bei Alexander und Olivia. Erste Hälfte, Interview mit Alexander. Wie ist Ihre Meinung zu Schuluniformen?
Ich bin für Schuluniformen, besonders nach meinem Auslandsjahr in Amerika. Dort tragen die Schülerinnen und Schüler voller Stolz die T-Shirts ihrer Schulmannschaften, Clubs oder einfach ihrer Klassen. Dies trägt dazu bei, dass sie sich auch verstärkt mit ihrer Schule identifizieren und hat zudem den positiven Nebeneffekt, dass sich auch das Schulklima insgesamt verbessert.
Haben die Schuluniformen auch andere Vorteile?
Durch Schuluniformen erhöht sich die Konzentration unter den Schülern.
Aber wie wirkt es sich in der Schulumgebung aus?
Die Kleidung ist oft ein Grund dafür, dass Schüler gemobbt werden, weil sie sich beispielsweise die neueste Markenkleidung nicht leisten können. Durch eine einheitliche Schulkleidung verliert die Kleidung in der Schule den Rang eines Statussymbols. Eine Untersuchung an einer kalifornischen Schule hat darüber hinaus gezeigt, dass nach der Einführung von Schulkleidung sogar die Gewalt der Schüler untereinander und Disziplinarverstöße nachließen.
Hat das auch Auswirkungen auf das spätere Leben der Schüler?
Viele Schüler werden später im Berufsleben Uniformen tragen oder zumindest einen Dresscode einhalten müssen. Daran kann man sich ja bereits während der Schulzeit gewöhnen, zumal Schuluniformen um einiges lässiger gestaltet werden können als die meisten Berufskleidungen. Einfach ein T-Shirt mit dem Schullogo drauf oder noch einem guten Slogan. Diese Form von Schulkleidung müsste auch Gegnern gefallen, die Schulröcke und Kleider für Mädchen und Schulanzüge für Jungs als sexistisch ansehen.
Wie soll dann die Schulkleidung aussehen?
Das sollte den Schulen selbst überlassen bleiben. Am besten wäre es natürlich, wenn die Schüler selbst darüber abstimmen, welche Schulkleidung sie tragen wollen. Kritiker von Schuluniformen meinen, durch sie würde den Trägern die Möglichkeit genommen, ihren Charakter auszudrücken. Aber gelingt ihnen das wirklich nur über die Kleidung? Das finde ich ziemlich traurig. Zudem spielt sich das Leben ja auch nicht nur im Klassenraum oder auf dem Schulhof ab. Wer nachmittags die Schule hinter sich lässt, kann sich in seiner Freizeit kleiden, wie er will.
Zweite Hälfte, Interview mit Olivia. Was ist Ihre Meinung zu Schuluniformen?
Spätestens seit Harry Potter Bücher verfilmt wurden, ist jedem klar, Schuluniformen können verdammt gut aussehen. Was in der Zaubererwelt um Harry Potter elegant und fast schon elitär wirkt, lässt sich aber nicht ohne weiteres in die Realität übertragen.
Haben die Schuluniformen auch Vorteile?
Im Grunde genommen sind Schuluniformen nichts anderes als eine Einheitskleidung. Sie sollen ein Gefühl des Zusammenhaltes vermitteln.
Aber wie wirkt es sich in der Schulumgebung aus?
Unter der Annahme, dass jede Schule ihre eigene Uniform gestaltet, ergibt sich folgendes Problem. Jeder Schüler ist durch seine Schuluniform auch schnell einer bestimmten Schule zuzuordnen. Es besteht die Gefahr, dass sich die unterschiedlichen Schulformen durch die Einheitskleidung weiter voneinander abgrenzen und sich so die gesellschaftliche Kluft zwischen den verschiedenen Schulformen vergrößert.
Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür?
Einheitskleidung soll aber auch das Gleichheitsgefühl der Schüler stärken. Egal, ob reich oder arm, wenn jeder das Gleiche trägt, gibt es kein Mobbing mehr. Richtig? Falsch. Kuba ist eine sozialistische Republik. Die Vereinheitlichung der Menschen, das Gleichheitsgefühl, wird dort, im Heimatland meines Vaters, an allen Ecken und Enden gepredigt. Schuluniformen gibt es auch. Ebenso wie Mobbing. Denn wenn die Kleidung keinen Angriffspunkt mehr bietet, werden alternativ einfach die Schultaschen oder die Haarbänder bewertet. Oder schlimmer noch, die Haarfarbe, die Figur, das Gesicht.
Dienen also die Schuluniformen zur Vereinheitlichung?
Neben diesen beiden großen Punkten gibt es auch ganz banale Alltagsprobleme, die gegen die Einführung von Schuluniformen sprechen. Das fängt beim Waschen der Uniform an. Die Eltern, die sich nur eine oder zwei Uniformen leisten können, müssen die Kleidung unter der Woche waschen und trocknen. Wenn die Uniformen kaputt gehen, können sich nicht alle Eltern den Neukauf leisten. Und auch in diesem Punkt zeigt sich wieder, dass Schuluniformen keine Gleichheit schaffen.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. In diesem Teil hören Sie Aussagen von 5 Studentinnen und Studenten, die über ihre Eindrücke von Berlin erzählen. Dazu gibt es 2 Blöcke von je 5 Aufgaben. Lesen Sie die Aufgaben 11 bis 20, bevor Sie die Aufnahme hören, die zu beiden Blöcken gehört. Bei den Aufgaben 11 bis 15 wählen Sie von dem ersten Block der Möglichkeiten A bis H das Thema, zu dem sich jeder Sprecher äußerte. Bei den Aufgaben 16 bis 20 wählen Sie von dem zweiten Block der Möglichkeiten A bis H die Aussage, die zu jedem von den Sprechern passt. Passen Sie auf, in jedem Aufgabenblock gibt es 3 Möglichkeiten, die zu keinem Sprecher passen. Es gibt immer nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, lesen Sie die Aufgaben. Jetzt hören Sie den Text.
Julia, meine Mutter kommt aus Deutschland und somit die Hälfte meiner Familie. Leider bin ich nicht zweisprachig aufgewachsen, sodass ich ab und an Schwierigkeiten mit der Grammatik habe. Bei Besuchen meiner Großeltern in Düsseldorf war ich immer diejenige, die nicht so gut mitreden konnte, im Vergleich zu den anderen. Dies wird sich hoffentlich durch meinen einjährigen Aufenthalt in Berlin ändern. Vor paar Wochen besuchte ich einen Sprachkurs, um mein Deutsch zu verbessern. Hierbei lernte ich einiges über die deutsche Kultur und Geschichte. Da wir in der Schule die Nachkriegsgeschichte Deutschlands nicht behandelt hatten, finde ich es total spannend, wenn unser Sprachlehrer Geschichten aus der ehemaligen DDR erzählt. Er berichtete uns, wie er damals von Dresden in den Westen rübermachte. Sehr beeindruckend. Ich finde es interessant, dass man in Teilen der Stadt noch die Mauer sehen kann. Durch meinen Aufenthalt in Berlin lerne ich mehr über die Geschichte und die Leute kennen.
Björn, für einige Niederländer sind die Deutschen noch immer Rivalen. Man hört öfters die Frage, warum man denn nach Deutschland gehe. Bei Berlin ist das etwas anderes. Die Hauptstadt hat einen anderen Ruf als der Rest der Republik. Als ich meinen Freunden erzählte, dass ich ein Jahr in Berlin studieren werde, waren die Reaktionen durchweg positiv. Ich hätte eine ganze Liste anlegen können. So viele wollten mich besuchen. An Berlin gefällt mir das Gefühl, frei zu sein. Die Plätze hier sind anders als in anderen Städten der Welt. Das verspürt man bei jedem Ausflug mit dem Fahrrad. Da ich an Ökologie sehr interessiert bin und mich in Amsterdam in einer Ökogruppe engagiere, genieße ich die vielen Parks und Seen. Sie laden regelrecht dazu ein. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mich einer deutschen Hochschulgruppe anzuschließen, die sich mit ökologischen Themen auseinandersetzt.
Luisa. Als ich klein war, versuchte meine Mutter immer mit mir Deutsch zu sprechen. Sie kommt ursprünglich aus der Nähe von Kassel und heiratete meinen niederländischen Vater. Bei fast jedem Versuch schrie ich in den Straßen von Amsterdam: Nein, ich spreche nicht Deutsch, wir sind in Holland. Heute ist einer der Hauptgründe meines Erasmus-Semesters, die Geburtssprache meiner Mutter perfekt zu beherrschen. Deutschland ist für mich kein unbekanntes Land. Ich besuche regelmäßig meine deutschen Großeltern, die in einem kleinen Dorf in Hessen leben. Dort ist alles etwas anders als in den Niederlanden. Die Leute tragen dort alle ihre selbst angefertigten Strickpullover und es ist dort vieles strukturierter. Berlin ist da schon anders. Hier war ich das erste Mal mit 15 Jahren und stelle immer wieder fest, dass die Leute hier freier als meine Landsleute sind, ob auf Partys oder auf der Straße.
Sven. Für Studenten der Kulturwissenschaften ist Berlin der optimale Platz zum Studieren. Es gibt hier so viele kulturelle Angebote, dass man die Orientierung schnell verlieren kann. Die zahlreiche Street Art und die vielen Theaterperformances machen Lust, selbst daran teilzunehmen. Vielleicht kann ich mich in meiner kurzen Zeit in Berlin einer Kunstgruppe anschließen. Ich interessiere mich sehr für die deutsche Kultur und Geschichte. Auch schaue ich gerne deutsche Filme. Vor kurzem sah ich Das Weiße Band. Goodbye Lenin ist einer meiner Lieblingsfilme. In Holland lernen wir bereits in der Grundschule Deutsch. Später dürfen wir uns dann für die deutsche oder die französische Sprache entscheiden. Ich entschied mich damals für Deutsch, welches ich durch meinen Aufenthalt in Berlin gerne verbessern möchte. Zwar wuchs ich an der deutsch-niederländischen Grenze auf, dennoch will ich im Deutschen noch sicherer werden. Die Entscheidung, hierher zu kommen, war eine ganz bewusste. Es war die Wahl für Berlin, nicht für Deutschland. Was Kultur betrifft, ist die Stadt einfach am interessantesten und anders als die anderen deutschen Städte.
Lotte. Im Alter von 15 Jahren begann ich Deutsch zu lernen. Meine Eltern wollten, dass ich immer am Ball mit der Sprache bleibe. Ich hatte sehr früh einen Job in einem kleinen Ort in Deutschland, nahe der niederländischen Grenze. Ich arbeitete als Floristin. Unterschiede zwischen den Mentalitäten fallen mir eigentlich nicht allzu sehr auf. Dennoch war es sehr interessant, dass die niederländische Kundschaft im Blumenladen sich meist für fröhliche Farben entschied, wie weiß, rot und gelb. Und immer musste ganz viel Grünzeug dabei sein. Die Deutschen wollten immer viel mehr Rosa und mehr Folie um die Sträuße. Das war witzig. Die Wahl für Berlin fiel mir nicht sehr schwer. Die Stadt war immer meine Nummer eins bei der Erasmus-Wahl. Das erste Mal war ich in Berlin mit meinen Eltern und dann, als ich 17 Jahre alt war. Der erste Urlaub mit einer Freundin. Das war toll. Ich wusste, hier möchte ich nochmal hin. Ich erkunde die Stadt am liebsten mit dem Fahrrad. Die Parks und all die Sehenswürdigkeiten gefallen mir sehr. Ich genieße es, dass auf den Straßen so viel los ist. Das Leben findet viel mehr draußen statt, als dies daheim der Fall ist. Die Leute nehmen sich ein Café to go in die Hand oder sitzen in Cafés. Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Julia, meine Mutter kommt aus Deutschland und somit die Hälfte meiner Familie. Leider bin ich nicht zweisprachig aufgewachsen, sodass ich ab und an Schwierigkeiten mit der Grammatik habe. Bei Besuchen meiner Großeltern in Düsseldorf war ich immer diejenige, die nicht so gut mitreden konnte, im Vergleich zu den anderen. Dies wird sich hoffentlich durch meinen einjährigen Aufenthalt in Berlin ändern. Vor paar Wochen besuchte ich einen Sprachkurs, um mein Deutsch zu verbessern. Hierbei lernte ich einiges über die deutsche Kultur und Geschichte. Da wir in der Schule die Nachkriegsgeschichte Deutschlands nicht behandelt hatten, finde ich es total spannend, wenn unser Sprachlehrer Geschichten aus der ehemaligen DDR erzählt. Er berichtete uns, wie er damals von Dresden in den Westen rübermachte. Sehr beeindruckend. Ich finde es interessant, dass man in Teilen der Stadt noch die Mauer sehen kann. Durch meinen Aufenthalt in Berlin lerne ich mehr über die Geschichte und die Leute kennen.
Björn. Für einige Niederländer sind die Deutschen noch immer Rivalen. Man hört öfters die Frage, warum man denn nach Deutschland gehe. Bei Berlin ist das etwas anderes. Die Hauptstadt hat einen anderen Ruf als der Rest der Republik. Als ich meinen Freunden erzählte, dass ich ein Jahr in Berlin studieren werde, waren die Reaktionen durchweg positiv. Ich hätte eine ganze Liste anlegen können. So viele wollten mich besuchen. An Berlin gefällt mir das Gefühl, frei zu sein. Die Plätze hier sind anders als in anderen Städten der Welt. Das verspürt man bei jedem Ausflug mit dem Fahrrad. Da ich an Ökologie sehr interessiert bin und mich in Amsterdam in einer Ökogruppe engagiere, genieße ich die vielen Parks und Seen. Sie laden regelrecht dazu ein. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mich einer deutschen Hochschulgruppe anzuschließen, die sich mit ökologischen Themen auseinandersetzt.
Luisa. Als ich klein war, versuchte meine Mutter immer mit mir Deutsch zu sprechen. Sie kommt ursprünglich aus der Nähe von Kassel und heiratete meinen niederländischen Vater. Bei fast jedem Versuch schrie ich in den Straßen von Amsterdam: Nein, ich spreche nicht Deutsch, wir sind in Holland. Heute ist einer der Hauptgründe meines Erasmus-Semesters, die Geburtssprache meiner Mutter perfekt zu beherrschen. Deutschland ist für mich kein unbekanntes Land. Ich besuche regelmäßig meine deutschen Großeltern, die in einem kleinen Dorf in Hessen leben. Dort ist alles etwas anders als in den Niederlanden. Die Leute tragen dort alle ihre selbst angefertigten Strickpullover und es ist dort vieles strukturierter. Berlin ist da schon anders. Hier war ich das erste Mal mit 15 Jahren und stelle immer wieder fest, dass die Leute hier freier als meine Landsleute sind, ob auf Partys oder auf der Straße.
Sven. Für Studenten der Kulturwissenschaften ist Berlin der optimale Platz zum Studieren. Es gibt hier so viele kulturelle Angebote, dass man die Orientierung schnell verlieren kann. Die zahlreiche Street Art und die vielen Theaterperformances machen Lust, selbst daran teilzunehmen. Vielleicht kann ich mich in meiner kurzen Zeit in Berlin einer Kunstgruppe anschließen. Ich interessiere mich sehr für die deutsche Kultur und Geschichte. Auch schaue ich gerne deutsche Filme. Vor kurzem sah ich Das Weiße Band. Goodbye Lenin ist einer meiner Lieblingsfilme. In Holland lernen wir bereits in der Grundschule Deutsch. Später dürfen wir uns dann für die deutsche oder die französische Sprache entscheiden. Ich entschied mich damals für Deutsch, welches ich durch meinen Aufenthalt in Berlin gerne verbessern möchte. Zwar wuchs ich an der deutsch-niederländischen Grenze auf, dennoch will ich im Deutschen noch sicherer werden. Die Entscheidung, hierher zu kommen, war eine ganz bewusste. Es war die Wahl für Berlin, nicht für Deutschland. Was Kultur betrifft, ist die Stadt einfach am interessantesten und anders als die anderen deutschen Städte.
Lotte. Im Alter von 15 Jahren begann ich Deutsch zu lernen. Meine Eltern wollten, dass ich immer am Ball mit der Sprache bleibe. Ich hatte sehr früh einen Job in einem kleinen Ort in Deutschland, nahe der niederländischen Grenze. Ich arbeitete als Floristin. Unterschiede zwischen den Mentalitäten fallen mir eigentlich nicht allzu sehr auf. Dennoch war es sehr interessant, dass die niederländische Kundschaft im Blumenladen sich meist für fröhliche Farben entschied, wie weiß, rot und gelb. Und immer musste ganz viel Grünzeug dabei sein. Die Deutschen wollten immer viel mehr Rosa und mehr Folie um die Sträuße. Das war witzig. Die Wahl für Berlin fiel mir nicht sehr schwer. Die Stadt war immer meine Nummer eins bei der Erasmus-Wahl. Das erste Mal war ich in Berlin mit meinen Eltern und dann, als ich 17 Jahre alt war. Der erste Urlaub mit einer Freundin. Das war toll. Ich wusste, hier möchte ich nochmal hin. Ich erkunde die Stadt am liebsten mit dem Fahrrad. Die Parks und all die Sehenswürdigkeiten gefallen mir sehr. Ich genieße es, dass auf den Straßen so viel los ist. Das Leben findet viel mehr draußen statt, als dies daheim der Fall ist. Die Leute nehmen sich ein Café to go in die Hand oder sitzen in Cafés. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören den Text zum Thema Einkaufen. Ergänzen Sie die folgenden Sätze 21 bis 30, die eine Zusammenfassung des gehörten Textes darstellen. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Sie müssen andere Wörter verwenden als die, die Sie in der Aufnahme gehört haben. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Sätze. Jetzt hören Sie den Text. Jugendliche hängen in Einkaufszentren ab. Warum eigentlich? Links neben Silvia sitzt ihre Freundin Julia, rechts hat sich gerade Emre neben sie gesetzt und sich endlich getraut, sie anzusprechen. Ich bin Emre, sagt er und bemüht sich dabei, möglichst cool zu klingen. Es gelingt ihm nur so mittel. Auf der anderen Seite sitzen neben Emre noch 3 seiner Freunde und schauen gelangweilt auf ihre Handys. Gegenüber stochern die Leute in ihrem Sushi vom Laufband. Der Teenager-Flirt von Silvia und Emre findet nicht im Park statt und auch nicht in der Fußgängerzone, sondern in einem großen Einkaufszentrum in München-Passing. Doch wieso suchen sich Teenager ausgerechnet Einkaufszentren als Treffpunkte aus? Ute Neumann muss es wissen. Die Stadtsoziologin forscht an der TU Kaiserslautern zu Jugendlichen in öffentlichen Räumen. Ein wichtiger Grund, Malls sind unabhängig vom Wetter. Man kann sich da treffen, egal ob es regnet oder ob es total heiß ist. An den Teenagern ziehen gestresste Menschen mit Einkaufstüten vorbei. Mütter, die ihren Kindern neue Sportschuhe kaufen. Zwei Männer tragen einen Flachbildfernseher. Silvia und Emre haben keine Tüten dabei und sie machen auch sonst keine Anstalten, irgendwas zu kaufen. Sie bleiben einfach auf ihrer gepolsterten Bank sitzen und checken die Lage. Mal abhängen, darum geht es. Und vielleicht noch ein bisschen Akku abgreifen. Tatsächlich hat einer von Emres Freunden sein Handy an der Steckdose unter der Bank angeschlossen. In welchem Park geht das schon? In Deutschland gibt es 186 Shopping-Malls mit jeweils mindestens 50 Ladengeschäften. Anders als in den USA, wo riesige Einkaufszentren meist auf der grünen Wiese gebaut werden, stehen die Malls Made in Germany häufig in den Innenstädten und machen dort den Fußgängerzonen Konkurrenz. Namen wie Arkaden oder Stadtgalerie vermitteln bürgerliches Einkaufsambiente. Eastgate oder Skyline Plaza betonen das urbane Lebensgefühl der großstädtischen Kundschaft. Deutschlands größte Mall ist das Zentrum in Oberhausen, mit 220 Ladengeschäften, einem Multiplex-Kino und sogar einem Musical-Theater. Einkaufen als Erlebniswelt. Für Silvia Emre und ihre Freunde alles nicht nötig. Ob sie schon mal Probleme mit dem Sicherheitsdienst hatten? Nur einmal erzählt Emres Kumpel, als ein Kollege von ihnen hier mit dem Roller durchgefahren ist. Ansonsten gibt es eigentlich nie Stress. Malls sind sicher. Dafür sorgen die Sicherheitsleute der Betreiberfirmen. Denn Einkaufszentren sind keine öffentlichen Räume, sondern wie jedes Geschäft privates Gelände, auf dem das Hausrecht gilt. Anders als in der Fußgängerzone sieht man deshalb weder Obdachlose noch Bettler. Die saubere Einkaufswelt soll keine Kratzer bekommen. Sicherheit ist einer der wichtigsten Gründe, warum Jugendliche in Malls gehen und nicht auf der Straße rumhängen. In Deutschland gibt es für die Sicherheitsleute dagegen meist nur Kleinigkeiten zu regeln. Anne Klausmann, Center-Managerin einer großen Mall in Baden-Württemberg, sagt, es gebe natürlich Jugendliche, die auch mal Schabernack treiben, wo sie auch eingreifen müssen, aber das ist normal. Eigentlich freut sie sich, wenn Teenager in ihr Einkaufszentrum kommen. Jugendliche sind natürlich erwünscht, sie sind eine sehr wichtige Zielgruppe. Die werden ja auch älter und bringen dann die entsprechende Kaufkraft mit. Vor allem in ihrer Region verfügten die Jugendlichen auch selbst schon über relativ viel Geld und sind damit automatisch interessant als potenzielle Kunden. Unser Center soll ein Treffpunkt sein, wo man sich gerne aufhält, sich ins Café setzt oder mit einem Eis auf eine Bank, sagt Center-Managerin Anne Klausmann. Dabei bezeichnet der französische Soziologe Marc Auger Shopping-Malls einmal als Nichtorte. Genau wie Flughöfen oder U-Bahnhöfe fehle es ihnen an eigener Geschichte und Identität, meinte er. Egal ob im Ruhrgebiet oder in Dubai, überall auf der Welt seien sie gleich und gesichtslos. Den Jugendlichen ist das offenbar egal. Silvia und Emre drehen vielleicht noch eine Runde durch den Food Court oder holen sich was beim Mickey. Noch haben sie eine knappe Stunde Zeit dafür, denn um 20 Uhr, wenn die Geschäfte schließen, müssen auch sie vor die Tür, in die Kälte. Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Jugendliche hängen in Einkaufszentren ab. Warum eigentlich? Links neben Silvia sitzt ihre Freundin Julia, rechts hat sich gerade Emre neben sie gesetzt und sich endlich getraut, sie anzusprechen. Ich bin Emre, sagt er und bemüht sich dabei, möglichst cool zu klingen. Es gelingt ihm nur so mittel. Auf der anderen Seite sitzen neben Emre noch drei seiner Freunde und schauen gelangweilt auf ihre Handys. Gegenüber stochern die Leute in ihrem Sushi vom Laufband. Der Teenager-Flirt von Silvia und Emre findet nicht im Park statt und auch nicht in der Fußgängerzone, sondern in einem großen Einkaufszentrum in München-Passing. Doch wieso suchen sich Teenager ausgerechnet Einkaufszentren als Treffpunkte aus? Ute Neumann muss es wissen. Die Stadtsoziologin forscht an der TU Kaiserslautern zu Jugendlichen in öffentlichen Räumen. Ein wichtiger Grund? Malls sind unabhängig vom Wetter. Man kann sich da treffen, egal ob es regnet oder ob es total heiß ist. An den Teenagern ziehen gestresste Menschen mit Einkaufstüten vorbei. Mütter, die ihren Kindern neue Sportschuhe kaufen. Zwei Männer tragen einen Flachbildfernseher. Silvia und Emre haben keine Tüten dabei und sie machen auch sonst keine Anstalten, irgendwas zu kaufen. Sie bleiben einfach auf ihrer gepolsterten Bank sitzen und checken die Lage. Mal abhängen, darum geht es. Und vielleicht noch ein bisschen Akku abgreifen. Tatsächlich hat einer von Emres Freunden sein Handy an der Steckdose unter der Bank angeschlossen. In welchem Park geht das schon? In Deutschland gibt es 186 Shopping-Malls mit jeweils mindestens 50 Ladengeschäften. Anders als in den USA, wo riesige Einkaufszentren meist auf der grünen Wiese gebaut werden, stehen die Malls Made in Germany häufig in den Innenstädten und machen dort den Fußgängerzonen Konkurrenz. Namen wie Arkaden oder Stadtgalerie vermitteln bürgerliches Einkaufsambiente. Eastgate oder Skyline Plaza betonen das urbane Lebensgefühl der großstädtischen Kundschaft. Deutschlands größte Mall ist das Zentro in Oberhausen, mit 220 Ladengeschäften, einem Multiplex-Kino und sogar einem Musical-Theater. Einkaufen als Erlebniswelt. Für Silvia Emre und ihre Freunde alles nicht nötig. Ob sie schon mal Probleme mit dem Sicherheitsdienst hatten? Nur einmal, erzählt Emres Kumpel, als ein Kollege von ihnen hier mit dem Roller durchgefahren ist. Ansonsten gibt es eigentlich nie Stress. Malls sind sicher. Dafür sorgen die Sicherheitsleute der Betreiberfirmen. Denn Einkaufszentren sind keine öffentlichen Räume, sondern wie jedes Geschäft privates Gelände, auf dem das Hausrecht gilt. Anders als in der Fußgängerzone sieht man deshalb weder Obdachlose noch Bettler. Die saubere Einkaufswelt soll keine Kratzer bekommen. Sicherheit ist einer der wichtigsten Gründe, warum Jugendliche in Malls gehen und nicht auf der Straße rumhängen. In Deutschland gibt es für die Sicherheitsleute dagegen meist nur Kleinigkeiten zu regeln. Anne Klausmann, Center-Managerin einer großen Mall in Baden-Württemberg, sagt, es gebe natürlich Jugendliche, die auch mal Schabernack treiben, wo sie auch eingreifen müssen, aber das ist normal. Eigentlich freut sie sich, wenn Teenager in ihr Einkaufszentrum kommen. Jugendliche sind natürlich erwünscht, sie sind eine sehr wichtige Zielgruppe. Die werden ja auch älter und bringen dann die entsprechende Kaufkraft mit. Vor allem in ihrer Region verfügten die Jugendlichen auch selbst schon über relativ viel Geld und sind damit automatisch interessant als potenzielle Kunden. Unser Center soll ein Treffpunkt sein, wo man sich gerne aufhält, sich ins Café setzt oder mit einem Eis auf eine Bank, sagt Center-Managerin Anne Klausmann. Dabei bezeichnet der französische Soziologe Marc Auger Shopping-Malls einmal als Nichtorte. Genau wie Flughöfen oder U-Bahnhöfe fehle es ihnen an eigener Geschichte und Identität, meinte er. Egal ob im Ruhrgebiet oder in Dubai, überall auf der Welt seien sie gleich und gesichtslos. Den Jugendlichen ist das offenbar egal. Silvia und Emre drehen vielleicht noch eine Runde durch den Food Court oder holen sich was beim Mickey. Noch haben sie eine knappe Stunde Zeit dafür, denn um 20 Uhr, wenn die Geschäfte schließen, müssen auch sie vor die Tür, in die Kälte. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.